SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin mit Janina Schreiber. Hallo. Wenn's draußen so langsam wieder wärmer wird, ist das meistens der Moment, um im Kleiderschrank die dicken Winterklamotten weiter nach hinten zu packen und die luftigeren Frühlings- und Sommerkleider wieder nach vorne zu holen. Und da fällt dann auch mal das ein oder andere Kleidungsstück auf, das zwar noch tragbar wäre, aber nicht mehr so wirklich gefällt oder passt. Also, weg damit in die Kleidersammlung, heißt in den Container oder zu Sammelstellen, und da wächst der Berg an Altkleidern beständig, wie Kreislaufforscherin Burcu Gözet weiß.
Also ich komme nicht drum herum zu sagen, dass wir natürlich ein sehr hohes Konsumniveau haben, gerade in Deutschland. Das heißt, wir haben Kleidung im Kleiderschrank, die immer seltener getragen wird. Das heißt, wir produzieren Alttextilien in einem schnellen Tempo.
Und das sind so große Mengen an Altkleidern, dass die längst nicht mehr nur in Deutschland bleiben, sondern auch exportiert werden. Und das hat negative Folgen für die Umwelt und verbraucht wertvolle Ressourcen. Wie wir unseren globalen Altkleiderhandel nachhaltiger gestalten, darum geht's gleich in unserem Gespräch bei Global. Außerdem beschäftigen wir uns mit Wasser. Dabei blättern wir einmal die deutsche Wasserstrategie durch und schauen, was die so kann. Und wir besuchen Menschen in Arizona in den USA, die versuchen, da klarzukommen, wo Wasser zu einem knappen Gut geworden ist. Vorher geht's aber in die Küche. Und zwar zu unserem Kühlschrank. Der ist jetzt seit 30 Jahren standardmäßig FCKW-frei, enthält also keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe mehr. Forschende hatten Mitte der 70er Jahre herausgefunden, dass FCKW nämlich schädlich für das Ozonloch ist. Wir sprechen darüber mit unserer Korrespondentin in Australien, Jennifer Johnston. Denn das FCKW und das daraus resultierende Ozonloch hatte früher ja massive Folgen für Australien. Jennifer Johnston, warum ist das so?
Australier sind besonders vom Ozonloch betroffen, weil es einfach in ihrer Nähe ist. Über der Antarktis nämlich ist das Ozonloch am größten. Das heißt, die UV-Strahlen in Australien sind besonders stark und das ist eben gefährlich für die Haut und kann zu Sonnenbrand führen und am Ende auch zu Hautkrebs.
Hat das Land sich dann in irgendeiner Weise davor geschützt?
Australien hat darauf reagiert und setzt zum Beispiel auf langärmelige Bademode. Ne? Langärmelige Badeanzüge, Surfer haben Oberteile an, die den ganzen Oberkörper und die Arme bedecken, auch die Beine. Und die Regierung hat gezielt Kampagnen gemacht und gesagt, Mütze aufsetzen, am besten auch noch mit Nackenschutz. Und Australien ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben einen eigenen Lichtschutzfaktor bei Sonnencremes entwickelt. Das nennen sie den australischen Standard. Und der ist strenger, hat also höhere Anforderungen an den Schutz vor UV-Strahlung. Und generell empfehlen sie einen Lichtschutzfaktor von 30 bis 50. Und das Motto ist, viel hilft viel, also bei Sonnencreme nicht sparen und regelmäßig nachcremen.
Dann wurde ja weltweit gegengesteuert. Die FCKW-freien Kühlschränke sind ein Teil davon. Wie steht's denn jetzt um das Ozonloch und um Australien?
Das Ozonloch ist nach wie vor nicht geschlossen, aber es ist kleiner geworden. Auch dank der FCKW-freien Kühlschränke. Derzeit ist es aber immer noch so, dass in Australien immer noch weltweit am meisten Menschen an Hautkrebs sterben. Jedes Jahr etwa 2000 Australier. Bei den Jüngeren, die gute Nachricht aber, gehen diese Zahlen zurück. Das heißt, die profitieren gegebenenfalls tatsächlich von dem kleiner gewordenen Ozonloch. Aber ich denke auch zu einem großen Teil haben Kampagnen die Australier sensibilisiert, dass Sonnenschutz wirklich wichtig ist.
Das war Jennifer Johnston über die Erholung des Ozonlochs über Australien und dem Anteil, den auch unsere FCKW-freien Kühlschränke daran haben. Wir bleiben in der Küche, wechseln aber weiter zum Weinregal. Wenn man sich die ganzen Weinflaschen da mal so ansieht, dann fällt schnell auf, da liegen vor allem schwere, schön geschwungene Weinflaschen aus Glas. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Die Messe Pro Wein gilt als einer der weltweit wichtigsten Treffs der Weinbranche. Und dort stecken in diesem Jahr zum ersten Mal viele Weine in alternativen Verpackungen. Warum die Weinflasche aus Glas früher oder später zum Auslaufmodell werden könnte. Dominik Bartoschek aus der SWR Umweltredaktion.
Öffnen, trinken und Ab mit der leeren Flasche ins Altglas, so läuft das bisher in Deutschland. Für die Klimabilanz von Wein verheerend, denn etwa die Hälfte seines CO2-Fußabdrucks steckt in der Flasche, weil Herstellung und Recycling von Glas so viel Energie benötigen. Bekannt ist das schon lange und die Flaschen wurden trotzdem immer schwerer und aufwendiger. Doch jetzt gerät der Markt der Alternativen in Schwung.
Ich glaube, hier spielt uns diese Energiekrise dieses Mal vielleicht positiv in die Karten,
sagt Professorin Kerstin Lohse von der Hochschule Geisenheim.
Weil dadurch wirklich die Flaschenpreise sich verdoppelt haben.
Eine mögliche Alternative, Mehrweg statt Einweg. Bisher gibt es das beim Wein nur ganz vereinzelt und nur für Literflaschen. Nun soll im Anbaugebiet Württemberg ein Mehrwegsystem für die 0,75-Liter-Flasche aufgebaut werden. Die extra dafür entwickelte Pfandflasche wird auf der ProWein präsentiert. Doch vermutlich wird das vorerst eine regionale Lösung bleiben. Ein bundesweites Mehrwegsystem für Wein ist derzeit nicht in Sicht. Winzer Ansgar Galler aus Kirchham in der Pfalz wollte aber genau das. Eine Flasche für seinen Wein, die Weintrinker bundesweit an jedem Pfandautomaten zurückgeben können.
Und somit sind wir auf diese Bierflasche gekommen.
Für die es schließlich schon heute ein bundesweit funktionierendes Mehrwegsystem gibt. Wein aus der Bierflasche, ein möglicher Weg, Wein nachhaltiger zu machen. Sogar ganz ohne Flasche kommen zwei Weine der Weingüter Katharina Wechsler und Kai Schätzel aus Rheinhessen aus. Sie stecken im Kunststoffstandbeutel, auch Pouch genannt. Optisch ungewöhnlich, doch mit guter Klimabilanz, auch weil Kunststoff vor allem beim Transport so viel leichter ist als Glas. Auch andere Anbieter setzen auf den Beutel, stecken oder verstecken diesen aber im Pappkarton. Back in Box heißt das. Oder ganz neu in Pappflaschen, dann bleibt wenigstens die Form traditionell. Anders als bei den PET-Flaschen, die flach und damit stapelbar sind. Ungewohnt, aber besonders effizient beim Transport. In Skandinavien oder Kanada sind solche Alternativen längst Alltag. Deutsche Weintrinker aber gelten als besonders konservativ, sagt Kerstin Lohse. Und trotzdem glaubt sie,
der Deutsche, wenn er wo gut ist, dann am Sparen. Das heißt, wenn ein Glas noch teurer wird, dann werden die Deutschen das auch am Portemonnaie merken.
Und spätestens dann akzeptieren, dass zumindest günstige Einstiegsweine auch in anderen Behältern stecken können als in der Glas-Einwegflasche.
Nicht nur im Hinblick auf die Verpackungen machen die Energie und die Klimakrise dem Weinbau zu schaffen. Die aktuelle Ausgabe der Fernsehsendung Klimazeit gibt Antworten auf die Fragen, wie sich der Weinbau auf die Klimakrise einstellt. Die Klimazeit gibt's übrigens immer freitags auf Tagesschau 24 und danach in der ARD Mediathek. Wer schon mal mit offenen Augen durch die Stadt gelaufen ist, hat bemerkt, es gibt immer mehr Secondhand-Läden in den Fußgängerzonen. An Wochenenden finden in größeren Städten sogenannte Vintage-Sales in riesigen Hallen statt. Secondhand-Kleidung boomt, Tendenz steigend. Alice Thiel Sonnen aus der SWR-Umweltredaktion mit Hintergründen.
Das Interesse an Secondhand-Kleidung ist in Deutschland laut Statista gestiegen. Als Gründe dafür gaben die Befragten vor allem Umweltschutz, den günstigen Preis und ein individuelleres Angebot an. Hatten 2019 rund 53% schon mal Secondhand-Kleidung gekauft, sind es 2021 schon 76% gewesen. Die gestiegene Nachfrage trifft dabei auf ein größeres Angebot. Die Europäische Umweltagentur hat herausgefunden, dass die Menge der abgelegten Klamotten sich in Europa in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht hat. Dabei seien viele dieser Textilien zwar noch tragbar, in Europa fehle allerdings die Nachfrage dafür. Berichte von Stiftungen und Umweltorganisationen decken immer wieder auf, dass bis zu 40% der Secondhand-Kleidung deshalb in afrikanische Länder exportiert wird, wie beispielsweise Kenia oder Ghana.
Und genau darum, nämlich um den Handel mit unseren abgelegten Shirts und Textilien, dreht sich unser Globalgespräch mit Burcu Gözet. Sie ist Expertin für Stoffkreisläufe am Wuppertaler Institut für Klima, Energie und Umwelt und forscht zu der Frage, wie wir unsere Textilindustrie nachhaltiger gestalten können. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen.
Global, das Gespräch.
Frau Gözet, fast die Hälfte unserer gebrauchten Textilien landen in Ländern Afrikas. Was ist denn das Problem an diesen Textilexporten?
Es werden oft verdreckte oder löchrige Kleidung exportiert. Das liegt natürlich auch mit der Qualität der produzierten Kleidung zusammen, ne? Also durch Fast Fashion haben wir Kleidung, die sehr niedrige Qualität vorweist. Eine weitere Problematik ist auch, dass die exportierte Kleidung nicht sozusagen den Bedarf trifft. Es kommt vor, dass wir Wintermäntel beispielsweise in afrikanische Länder exportieren, obwohl es dort nicht schneit und der Bedarf nicht gegeben ist. Das heißt, dass die Textilien vor Ort direkt wieder entsorgt werden.
Das heißt, die landen auf Mülldeponien. Wie muss ich mir die vorstellen?
Es sind ganze Müllberge und Mülllandschaften und die sind frei in der Natur und Wind und Wetter ausgesetzt. Das heißt, es kommt nicht selten vor, dass Mülldeponien in Brand geraten. Und weil Textilien auch oft mit Chemikalien versetzt sind, können wir uns vorstellen, dass hier diese Chemikalien natürlich auch frei werden. Also wenn es brennt als Rauch, aber auch mit Regen sozusagen, die ins Grundwasser gelangen und hier Böden und Gewässer toxisch kontaminieren. Ein weiterer Punkt ist, dass qualitativ niedrige Textilien oft aus Plastik bestehen. Hier wird auch Mikroplastik frei, auch die gelangen in Gewässer und eben auch in Ozeanen früher oder später.
Dem entgegenzusteuern wäre also wichtig, denn der Berg an Altkleidern wächst ja beständig, wie wir gehört haben. Wie könnten wir da anfangen?
Hier müssen Anreize geschaffen werden, damit wir diese Kleidungsstücke auch nicht direkt wegwerfen. Das heißt, Reparaturangebote beispielsweise. Wenn es um die Nachfrage geht, dann kommt das Finanzielle natürlich auch ins Spiel. Hier könnten Mehrwertsteuersenkungen zielführend sein. Wir haben hier schon in anderen Ländern gesehen, dass die Reparaturnachfrage gestiegen ist, wenn sie günstiger war.
Okay, nehmen wir mal trotzdem an, es bleibt jetzt bei dem wachsenden Berg an Secondhand-Klamotten. Wie können wir den Altkleiderhandel so gestalten, dass er trotzdem ökologisch und sozial nachhaltiger wird?
Wenn wir uns mit der Effizienz Beschäftigten im Sortierbetrieb müssen wir uns erstmal anschauen, wie findet er derzeit statt. Also der wird tatsächlich per Hand betrieben. Erstens ist das sehr arbeitskräfteintensiv, weshalb der Sortierprozess oft ausgelagert wird. Der findet nicht mehr in Deutschland statt. Und zweitens haben diese Personen dann aufgrund der schier großen Textilmassen nur noch wenige Sekunden, um sich ein Kleidungsstück anzuschauen. Das ist relativ schön dokumentiert mittlerweile, dass da Textilballen in afrikanischen Ländern ankommen, die komplett unbrauchbar sind. Teilweise werden ganze Ballen direkt als Müll sozusagen ausgesondert und sie können nicht sozusagen den Secondhand-Markt vor Ort bedienen.
Das heißt, was könnten da Lösungen sein, die die Sortierung besser machen?
Das heißt, die Sortierprozesse müssen automatisiert werden und dafür muss natürlich auch eine Finanzierung gegeben sein, ne? Damit es nicht außerhalb der EU stattfindet. Die EU-Textilstrategie greift dieses Problem auch auf. Und zwar soll den EU-Mitgliedstaaten auch hier harmonisierte EU-Vorschriften zur erweiterten Herstellerverantwortung vorgeschlagen werden.
Was hat das dann zur Folge konkret?
Die Inverkehrbringer müssen in Zukunft eine Gebühr zahlen, sobald sie Textilien auf den EU-Markt bringen.
Also eine Art Abgabe, die die Textilunternehmen dann leisten müssten. Was wäre da wichtig zu beachten?
Der Clou hier ist, dass diese Beträge zur Abfallvermeidung bzw. auch zur Vorbereitung zur Wiederverwendung genutzt werden sollen. Und im Textilbereich bedeutet das auch eben Finanzierung für den Sortierprozess. Das heißt, es muss gut beobachtet werden, dass die Beträge auch sinnvoll eingesetzt werden.
Dabei ist Transparenz gerade im Textilsektor ein schwieriges Thema, weil der ja global funktioniert, sowohl bei der Herstellung als auch bei der Altkleiderverwertung. Bringt es denn dann überhaupt was, wenn Deutschland da zum Beispiel in der Sortierung der alten Kleider sich besser aufstellt?
Der Ansatz muss natürlich global stattfinden. Aber ich würde sagen, gerade mit der EU-Textilstrategie nimmt die EU hier oder wird die EU sich ihrer Verantwortung bewusst und setzt Anreize. Das ist sehr zentral. Das ist das eine. Und das andere ist die Rolle Deutschlands in der Textilindustrie gar nicht so zu verachten. Deutschlands Anteil am weltweiten Alttextilexport beträgt 12%. Das ist nicht wenig. Das heißt, wir können gerade in Deutschland aufgrund unserer großen Rolle im Textilbereich hier definitiv Zeichen setzen.
Frau Goetze, zum Schluss noch, wenn Sie sich den von der EU angestrebten Textilkreislauf mal vorstellen, in sagen wir mal 10 Jahren, also wie könnte dieser Kreislauf im besten Fall aussehen, damit der ökologisch und sozial verträglich ist?
Ideal wäre es natürlich, wenn wir Textilien kaufen oder Kleidungsstücke kaufen, die wir auch wirklich tragen wollen und die qualitativ den Nutzen entsprechen. Ich habe einen Pulli, der nicht aus Polyester oder Mischfasern besteht, sodass er auch wirklich langlebig ist, emotional auch langlebig, ne? Dass ich ihn nicht direkt wieder loswerde. Dann gleichzeitig auch ein Kleidungsstück, das, wenn er mal ein Loch hat, dass ich ihn reparieren kann. Oder aber auch im eigenen Netzwerk weitergeben kann. Das heißt, Reuse ist hier sehr zentral. Und dann bestenfalls die Infrastruktur so gegeben ist, dass Pullover oder Kleidungsstücke auch effizient in ein Recycling-System gegeben werden können. Optimalerweise, weil wir dann die Fasern ermitteln können. Auch hier fehlt tatsächlich noch die Technologie, weil wir oft nicht wissen, aus was besteht unsere Kleidung eigentlich.
Das war Burcu Gözet, Textilkreislaufforscherin vom Wuppertaler Institut. Sie sagt, die EU-Textilstrategie ist ein wichtiger Schritt dahin, dass künftig Textilhersteller in die Pflicht genommen werden könnten. Mit einer Abgabe zum Beispiel, die dann eine effizientere Sortierung unserer Altkleider finanzieren würde. Gleichzeitig appelliert unsere Gesprächspartnerin aber auch, dass wir schon beim Einkauf auf langlebige Kleidung setzen, für die sich eine Reparatur dann auch lohnt. Die Textilindustrie umzubauen lohnt sich übrigens in vielerlei Hinsicht, denn die Herstellung unserer Kleidung verursacht nicht nur Treibhausgasemissionen, sondern verbraucht auch sehr viel Wasser. Und das ist in vielen Teilen der Welt ein knappes Gut, wie zum Beispiel in Arizona im Südwesten der USA. Unsere Kollegin Katrin Brandt über Menschen, die in einer Gegend leben, in der nur wenig Regen fällt.
Come on in!
Ja.
Kommt rein, sagt Rose Carroll und macht das Metallgatter auf. Freundlich schnaubte ein Pferd zur Begrüßung, aber die Esel sind hier klar in der Mehrheit. Braune, schwarze, rostrote und weiße Esel stehen unterm knallblauen Himmel von Arizona herum oder mümmeln Heu. Am Horizont schneebedeckte Berge, davor Kakteen, Palmen, Büsche. Gulber, ein schwarzbrauner Esel mit weißer Schnauze, war an einen Pfosten gebunden, dem Tode überlassen worden, sagt Rose, während sie ihn knuddelt. Hier in der Hungry Donkey Rettungsstation hat Rose ihn aufgepäppelt. Esel retten, das ist das Herzensprojekt der Rentnerin, das sie seit über 10 Jahren auf ihrer Ranch in Rio Verde Foothills verwirklicht. Über Nacht hat es ergiebig geregnet, ein Segen. Sie habe Eimer und Kannen unter die Regenauslässe gestellt und tausende Liter Wasser gesammelt. Das wird helfen, aber das Grundproblem nicht lösen. Seit Januar sitzen die etwa 1000 Bewohner der Siedlung fast auf dem Trockenen. Bisher konnten sie sich ihr Wasser in großen Tanklastzügen aus der Nachbargemeinde Scottsdale liefern lassen. Nun hat Scottsdale den Hahn zugedreht. Nicht überraschend, sagt Sarah Porter, Expertin für Wasserwirtschaft an der Universität von Arizona.
Scottsdale is a little more dependent than a lot of cities. On Colorado River water.
Scottsdale sei ein bisschen stärker abhängig vom Wasser des Colorado-Flusses als viele andere Städte und habe seine Nachbarn schon früh gewarnt, dass es sein Wasser künftig selbst brauchen werde. Weil es schon viel zu lange viel zu trocken ist und weil viel zu viel Wasser aus dem Colorado entnommen wird, sind die großen Stauseen, der Lake Mead und der Lake Powell, nun beinahe leer.
They're approaching the point called Deadpool.
Bald sei der tote Punkt erreicht, an dem kein Wasser aus den Stauseen mehr entnommen werden kann. Eine Katastrophe, auf die die Bewohner von Rio Verde Foothills nun einen Vorgeschmack bekommen.
No dishes, we use paper plates. So our waste has gone through the roof.
Die Familie Rime mit ihren 4 kleinen Kindern benutzt nur noch Einweggeschirr, um Wasser zu sparen, weshalb die Menge an Müll explodiert ist, erzählt Cody, der Vater. Geduscht wird bei den Großeltern, die paar Schafe sind verkauft worden, nur die Hühner trinken netterweise nicht viel. Cody Ryan, ein junger Unternehmer, geht zu jeder Sitzung des Stadtrates von Scottsdale und bittet darum, dass endlich eine Lösung gefunden wird.
Any assistance in this would be greatly appreciated. I thank you for your time.
Doch es ist kompliziert. Rio Verde Foothills ist eine Siedlung ohne Gemeindeverwaltung. Viele Häuser sind Schwarzbauten, viele andere haben eine Gesetzeslücke genutzt und sind ohne sichere Wasserversorgung gebaut worden. In einer Gegend, in der es sehr heiß wird und nur wenig Regen fällt. Cody Ryan und seine Mitstreiter haben einen neuen Anbieter im Auge, aber noch gibt es keine Genehmigung. Und nun läuft ihnen die Zeit davon. Im Moment können sie sich kleinere Mengen an Wasser von weit her liefern lassen, aber wenn ab Mai die Temperaturen und der Bedarf steigen, reicht das nicht mehr.
There's a little bit more for sale signs and they're staying up longer. Property values have declined.
Es gibt mehr zu verkaufen Schilder. Sie stehen länger. Der Wert der Immobilien ist gesunken, sagt Cody. Rose hingegen hat Hoffnung. Sie hat einen Brunnen, dessen Wasser sie nun mit Spendengeldern aufbereiten wird und der die Esel durch den Sommer bringt.
Every drop of water now is like gold.
Jeder Tropfen Wasser ist wie Gold, sagt sie. Und das ist erst der Anfang.
In Deutschland steht es um die Ressource Wasser noch nicht so prekär wie in Arizona. Trotzdem hat das Kabinett das Thema Wasser auf der Kette und nun eine nationale Wasserstrategie veröffentlicht. Doch da kommt noch einiges an Arbeit auf uns zu. Kommentiert Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion.
Eine nationale Wasserstrategie, das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Sache. Die Botschaft: Wir haben verstanden. Deutschland ist zwar keine Wüste, aber Wasser ist auch bei uns eine endliche Ressource. Ein wichtiges politisches Signal also. Aber eine Strategie ist noch kein Gesetz und selbst das Aktionsprogramm mit den fast 80 mehr oder minder konkreten Punkten listet ja nur auf, worüber noch entschieden werden muss. Eine To-Do-Liste. Das wird ein langer Weg und es wird noch viel politischen Streit geben. Klar, es ist überfällig, dass wir endlich mal einen echten Überblick kriegen, wer wo wie viel Wasser aus dem Boden saugt. Vor allem in der Landwirtschaft gibt es da keinerlei Kontrolle. Es ist klug, Gebiete zu identifizieren, wo es im Klimawandel zuerst knapp werden wird und dann auch über Fernwasserleitungen nachzudenken bzw. schon Trassen in die Raumordnungsplanungen aufzunehmen. Das Konzept wimmelt von Schlagworten, die wir alle kennen und schon lange diskutieren. Schwammstädte, Moorwiedervernässung, vierte Reinigungsstufe für Kläranlagen, Flächenversiegelung. Mit der Auflistung alleine wird es nicht getan sein. Und schon die Abstimmung dieser Strategie in der Ampelkoalition hat gezeigt, dass es schnell knirscht, wenn es dann konkreter wird. In einem ersten Entwurf des Umweltministeriums stand noch drin, dass die Industrie die Kosten für die vierte Reinigungsstufe übernehmen solle, weil sie in der Regel auch für die Belastung mit Spurenstoffen verantwortlich ist. Da steht so nicht mehr drin. Widerstand hatte es vom Bund der deutschen Industrie gegeben. Das heißt nicht, dass das nicht noch so kommen kann, aber es zeigt, wie hart um solch entscheidende Punkte dann doch bei der Umsetzung gekämpft werden wird. Auch die Kopplung von Subventionen zum Stallumbau an die Tierdichte in einem landwirtschaftlichen Betrieb ist dem Koalitionsfrieden schon zum Opfer gefallen. Das muss jetzt der Bundeslandwirtschaftsminister versuchen, in einem konkreten Gesetz durchzubringen. Auch da beginnt die Arbeit erst. Aber sie ist nötig. Die Grundwasserneubildung geht bei uns zurück. Die heißeren Sommer lassen mehr Wasser verdunsten. Es kommt aus verschiedenen Gründen weniger nach. Niemand muss deshalb dürsten und wir werden auch genügend Wasser in Zukunft haben, aber nicht für jeden Unsinn zu jeder Zeit und an jedem Ort. Dafür brauchen wir einfach ein Bewusstsein, auch dazu kann diese Strategie beitragen. Die Versorger stöhnen ja heute schon, gerade wenn sie die größte Mühe haben, den Nachschub zu organisieren. In der größten Sommertrockenheit also dreht ganz Deutschland den Hahn voll auf, um den Rasen grün zu halten. Zur Wahrheit gehört auch, das gehört dann eben nicht mehr zur Daseinsvorsorge. Schon jetzt ist es ja so, dass die privaten Verbraucher zuallererst bedient werden, wenn es lokal knapp wird. Das soll ebenfalls jetzt noch klarer und möglicherweise gesetzlich festgehalten werden. Aber das ist auch eine Verpflichtung. Wir sollten das nicht missbrauchen.
Das war Global, das Umweltmagazin, mit mir Janina Schreiber. Und bevor ich mich hier von Ihnen für diese Globalausgabe verabschiede, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben uns dazu entschieden, diesen Podcast in Zukunft nur noch in der ARD-Audiothek und auf unserer Internetseite swraktuell.de zur Verfügung zu stellen. In wenigen Tagen wird deshalb die Ausspielung auf allen anderen Plattformen beendet. Die ARD Audiothek ist die kostenlose Audio-App der ARD und es gibt sie im App Store und im Play Store und natürlich im Browser. Den Link zur Audiothek gibt es in der Beschreibung zu dieser Sendung. Also schalten Sie gerne auch künftig wieder rein, dann zum Beispiel über die ARD Audiotheks-App. Schön, dass Sie diesmal dabei waren.